Ich hatte heute Morgen einen furchtbaren Traum. Ich bin danach auch nicht mehr richtig eingeschlafen. Ich habe gepredigt, ihr saßt an Tischen. Und irgendwann, nachdem ich so meinen ersten Punkt hatte, meinte jemand, es ist 11:45. Wie lange dauert die Predigt eigentlich noch? Und ich dachte, ich habe doch gerade erst angefangen. Danach konnte ich nicht mehr gut schlafen irgendwie. Also sagt mir bitte heute früher Bescheid. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, da müssen wir uns ordentlich drauf vorbereiten. Zum Beispiel eine Hochzeit, man plant das monatelang. Oder die Geburt eines Kindes, ja, man schmückt den Raum und kauft alle möglichen Sachen ein, die man für das Baby braucht. Und so ist es auch mit vielen anderen Dingen im Leben und so war es auch bei Jesus. Die letzten Tage von ihm, das letzte Abendmahl, da wurden ganz viele verschiedene Vorbereitungen getroffen. Von ihm, aber auch von anderen Personen. Allerdings mit ganz unterschiedlichen Zielen wurden diese Vorbereitungen getroffen. Das erste sind die Leiter des Volkes Israel. Das Passa war mit dem Fest der ungesäuerten Brote eigentlich eins der drei größten Feste, die gefeiert wurden. Und da war ordentlich was zu tun für Hohepriester und für Schriftgelehrten, das vorzubereiten, dass das ein gutes Fest wird, dass es ordentlich abläuft, dass es keine Tumulte gibt. Und mal so ganz nebenbei, als Leiter, als Hohepriester geht man davon aus, dass man sich auch innerlich vom Herzen auf so ein Fest vorbereiten muss, um es auch irgendwie gebührend feiern zu können. Aber diese Priester, ihr seht es ja selbst, die beschließen, Jesus umzubringen und sie haben nichts Besseres zu tun, als einen Mordplan zu schmieden im Vorfeld von einem religiösen Fest. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich finde das ehrlich gesagt erschreckend und pervers, dass das ist, was sie umtreibt in diesen Tagen. Für sie war Jesus letzten Endes ein Unruhestifter. Letzte Woche hatten wir hier die Aktion, die er im Tempel gebracht hat, wo er die Händler rausgetrieben hat. Und ich glaube, das war das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weswegen sie dachten, nein, der sorgt nur für Ärger. Aber warum eigentlich umbringen? Wird es nicht reichen, wenn sie ihn einfach heimlich festnehmen, für die ganze Feier, für die Woche ins Gefängnis stecken und danach wieder freilassen? Nein, da war mehr. Es ging um mehr als um Unruhe. Denn die hohen Priester und Schriftgelehrten, sie haben verstanden, dieser Jesus, er hat einen Machtanspruch. Wenn er der Messias ist, wie seine Jünger und viele andere sagen, dann haben wir keine Macht mehr. Dann ist unsere Macht weg. Jesus wusste das. Er hatte mal ein Gleichnis erzählt von den bösen Weingärtnern, die letzten Endes den Sohn umbringen, den der Verwalter schickt, der Besitzer des Weinberges, damit sie den Weinberg für sich haben. Genau das haben wir hier. Jesus hat es angekündigt, dass genau das ihre Motivation ist. Also, es reicht nicht, Jesus ins Gefängnis zu stecken. Er muss weg. Er muss sterben, damit sie weiter an der Macht bleiben können. Jesus wird letzten Endes am Kreuz als Verräter, als Verbrecher gekreuzigt. Aber die eigentlichen Verbrecher, die sitzen da. Das sind die, die in ihrer Signal Group beschließen, Jesus muss jetzt sterben. Sie verraten Gottes guten Plan für eine große Zahl von Menschen, letzten Endes für sehr eigensüchtige Motive, die nur ihnen selbst dienen und sonst niemandem. Ihr Fokus ist nicht das Volk, sind nicht die Menschen, ihr Fokus liegt nur bei sich selbst. Aber die hohen Priester sind ein Stück weit machtlos. Sie brauchen einen Insider, sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, wann Jesus sich wo aufhält und wo eine günstige Gelegenheit ist, um ihn zu schnappen, ihn gefangen zu nehmen. Und da brauchen sie den Judas dafür. Macht ihr mal die nächste Folie. Auch Judas trifft Vorbereitungen. Er überlegt sich nämlich, wie er Jesus ausliefern kann. Und er macht den Priestern einen Vorschlag und deren Reaktion, sie freuen sich. Das ist abartig. Sie freuen sich, dass sie jetzt endlich eine Möglichkeit haben, Jesus gefangen zu nehmen. Dafür kriegt Judas ein bisschen Belohnung, 30 Silberstücke, das war ungefähr ein Monatsgehalt. Ich weiß nicht, ob wirklich das Geld am Ende am ausschlaggebendsten war. Klinge ich nur so vorne, hier vorne so komisch oder auch bei euch? Okay, hier ist besser, ne? Nee? Okay. Das war ungefähr ein Monatsgehalt. Ich weiß nicht, ob das wirklich der einzige Grund war, warum er das gemacht hat, das Geld. Ich glaube, letzten Endes, Judas war enttäuscht von Jesus. Das war nicht das, was er sich vorgestellt hat.
Er hat sich vorgestellt, in diesem Reich eine Machtposition zu haben. Ich glaube, ihm ging es auch sehr viel um Macht. Als er merkte, mit Jesus läuft das irgendwie anders. Er ist ein anderer Messias, als er sich das vorgestellt hat. Da hat er das aufgegeben. Und er dachte sich, na, bevor ich jetzt noch Ärger kriege und allen anderen verfolgt werde, hole ich für mich noch das Beste raus. Und das waren 30 Silberstücke. Sein Leben retten und dafür noch ein bisschen Geld bekommen. Was mit Jesus passiert, war ihm völlig egal. Und wir sehen, hier treffen sich zwei Gleichgesinnte, Judas und die hohen Priester und die Schriftgelehrten. Sie haben alle nur sehr egoistische Motive bei diesen Vorbereitungen. Judas ist am Ende eigentlich jemand, der die ganze Zeit ein falsches Bekenntnis abgegeben hat. Er war sehr eng mit Jesus, aber das Bekenntnis war falsch. Und letzten Endes seine eigentliche Gesinnung zeigt er jetzt, wo er Jesus verrät. Er ist, wie Jesus das mal in einem Gleichnis geschildert hat, wie der Same, der auf den steinigen Boden fällt, wo er keine Wurzeln bringen kann. Sobald etwas Hitze, Anfeindung, Anfechtung droht, stirbt dieser Same. Und bei Judas ist der Same wahrscheinlich schon vor einiger Zeit gestorben. Im krassen Gegensatz dazu, macht ihr die nächste Folie mal, steht das, was Maria macht, die Schwester von Martha und Lazarus. Einige Tage vor dem Passafest besucht Jesus sie noch ein letztes Mal und isst mit ihnen zusammen. Und bei dem Essen holt sie ein kostbares Gefäß mit einem sehr kostbaren Salböl und sie gießt dieses Salböl komplett über den Kopf von Jesus. Wir erfahren später, dass dieses Öl einen Wert von 300 Denaren hatte. Das war ein Jahresgehalt. Also was sie da wettgegeben hat, das war vielleicht ihre Aussteuer oder ich weiß nicht was, aber es war wirklich ein großer Schatz, etwas sehr, sehr Kostbares. Aber sie war sich nicht zu schade, das komplett für Jesus zu verschwenden. Sie wollte das von ganzem Herzen. Aber warum eigentlich? Warum hat sie das gemacht? Also abgesehen davon, dass wir heute Salböl auf dem Kopf eklig finden, die damals nicht, denke ich, hat sie erkannt oder sie hatte die Befürchtung, dass Jesus die Rolle als Messias vielleicht nicht annimmt. Und sie salbt ihn wie einen König, wie den Messias, damit er diese Rolle annimmt. Sie konnte nicht wissen, dass Jesus diese Rolle schon längst angenommen hat, aber das war ihre Idee dahinter. Jesus sei unser Messias. Die Jünger haben das nicht erkannt. Für die war das pure Verschwendung. Die Jünger haben sehr menschlich gedacht. Sie dachten, meine Güte, 300 Denare, dieses Öl, das hätte man doch verkaufen können und, wie es an Passa üblich war, den Armen geben können. Eigentlich finde ich das ziemlich löblich, was die Jünger sagen. Und Jesus sagt das ja auch an anderer Stelle mal einem reichen Mann, der ihm nachfolgen will. Ja, gib alles weg und dann folg mir nach. Also eigentlich liegen die Jünger gar nicht so falsch mit dem, was sie hier sagen, aber sie haben eben nicht den eigentlichen Zweck erkannt. Und Jesus sieht das natürlich ganz anders. Er hat verstanden, warum Maria das getan hat. Und er heißt auch ihre Verschwendung gut, ihr verschwenderischen Umgang mit ihrem Besitz. Er sagt, warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Und so oft ihr wollt, könnt ihr ihnen noch Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Gott und Jesus die Ehre zu geben, ist manchmal pure Verschwendung. Ich habe erst die Tage bei meiner Andachtszeit gelesen von den Brandopfern im Alten Testament. Das dritte Buch Mose, ich weiß, die meisten überspringen das bei der Bibellese. Ich kann auch verstehen, warum. Aber dieses Brandopfer hat nur einen einzigen Zweck, es wird vollkommen verbrannt. Es bleibt nichts für den übrig, der opfert, es bleibt nichts für den Priester übrig. Alles wird bis zum letzten Fetttröpfchen verbrannt bei diesem Opfer. Es ist ein absolut verschwenderisches Opfer. Und es drückt eigentlich nur aus, dass jemand bereit ist, alles für Gott zu geben und nichts dafür zurückzubekommen. Das ist genau diese Einstellung, die Maria hat im Vorfeld von Passa. Sie ist bereit, für Jesus alles, was sie an Kostbarem besitzt, aufzugeben und ihm zur Verfügung zu stellen. Gott und Jesus gefällt so eine verschwenderische Haltung, auch wenn sie rational oder menschlich keinen Sinn macht. Was könnte man mit diesem Geld alles Gute in der Gemeinde tun? Aber darum geht's nicht. Gott gefällt das. Und wie wir bei Maria sehen, kann er solche Verschwendereien immer noch benutzen, um was Gutes damit zu bewirken. In meinem Traum war ich schon längst nicht an dieser Stelle und es war 11:45. Also ich bin gut dabei. Ja, und der Letzte, der sich auf das Passamahl vorbereitet, ist Jesus. Was macht der eigentlich? Der kriegt das ja alles mit. Der hat erlebt, wie er gesalbt wurde als Messias. Er weiß um den Verrat von Judas. Er weiß mit Sicherheit um die Pläne von den Hohepriestern. Und was macht er? Business as usual. Er macht das, was er von vornherein oder was Gott von vornherein geplant hatte, der Vater. Er hält sich einfach an den Plan. Er bereitet dieses Passamahl vor, im Wissen, dass es sein letztes sein wird. Er schickt Petrus und Johannes in die Stadt, damit sie das schon mal vorbereiten. Die haben natürlich keine Ahnung, wo sie eigentlich hin sollen, weil bisher hat Jesus scheinbar nicht gesagt, wie es genau laufen soll. Aber Jesus hat Vorbereitungen getroffen. Er schickt sie in die Stadt und sagt, sie sollen einem Bediensteten folgen, also dem Mann mit dem Wasserkrug, in sein Haus, in dem er arbeitet, und dort sollen sie dann den Eigentümer fragen, wo denn der Raum ist, den der Herr, der Meister, den Jesus vorbestellt hat. Und der Eigentümer wird sie dann in einen ziemlich großen Raum im Obergeschoss führen, was heißt, dass es auch ein sehr reicher Mensch war. Und er wird ihnen dort einen voll ausgestatteten Raum zeigen, in dem sie das Passamahl feiern können. Dass zu dieser Zeit Jesus so einen Raum zur Verfügung hat, zeigt, dass er schon lange vorher Vorbereitungen getroffen hat für diesen Tag. Und Matthäus und Lukas erinnern die Zuhörer im Prinzip damit daran, dass Jesus nicht abhängig ist von dem, was außenrum passiert. Er macht die Dinge völlig unabhängig davon, was andere gegen ihn planen. Er handelt nach dem Plan des Vaters. Und es zeigt uns, dass Jesus immer alles unter seiner Kontrolle hat, selbst wenn sich alles gegen ihn zu verschwören scheint. Wenn wir heute das Abendmahl gleich feiern, wie sieht es eigentlich mit eurer Vorbereitung aus? Habt ihr euch irgendwie vor diesem Gottesdienst Gedanken darüber gemacht, was es heißt, dass wir heute Abendmahl feiern? Ich muss zugeben, ich mache das auch selten, aber es wäre eigentlich gut, wenn wir das tun. Denn Paulus schreibt den Korinthern, jeder prüfe sich also selbst, bevor er vom Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Denn wer isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es um den Leib des Herrn geht, isst und trinkt sich zum Gericht. Wir sollten uns auf das Abendmahl vorbereiten, weil es ist schon was Besonderes. Auch wenn wir ein Tröpfchen Traubensaft trinken und ein kleines Stückchen Gebäck essen. Es symbolisiert etwas sehr Besonderes. Darauf sollten wir uns vorbereiten. Denn wenn wir uns nicht darauf vorbereiten und prüfen, dann laufen wir Gefahr, es in unwürdiger Weise zu uns zu nehmen. Und das dient uns selbst zum Gericht. Wie hast du dich auf das Abendmahl heute vorbereitet? Wenn nicht, wie wahrscheinlich die meisten, dann nehmt euch doch jetzt Zeit beim nächsten Lied, darauf vorzubereiten, darüber nachzudenken, welche Bedeutung das Abendmahl für dich heute hat. Und nach dem Lied geht's dann weiter mit der Predigt.
Wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, werde ich keinen Wein mehr trinken. Dann nahm Jesus ein Fladenbrot und dankte Gott. Er brach es in Stücke und reichte es den Jüngern und sagte, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies als Erinnerung an mich. Und ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch, das ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird, oder wie es bei Matthäus heißt, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden.
Könnt ihr noch mal eine Folie zurückmachen? Genau, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie alle Bilder zum Abendmahl sind irgendwie im gewissen Sinne falsch, weil die haben auf Sofas gelegen. Alle berühmten Gemälde sitzen die immer am Tisch, so wie wir das gewohnt sind. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. Das ist witzigerweise ein Bild der Wachturmgesellschaft, der Zeugen Jehovas. Ich weiß nicht, warum die Einzigen sind, die es hinkriegen, aber egal. Also so lagen die da am Tisch, das Essen vor sich. Und so müsst ihr euch das
vorstellen. Dieses Passamahl hatte einen fest vorgegebenen Ablauf, im ersten Jahrhundert vielleicht noch nicht ganz so streng wie heute. Aber gut, Jesus wäre nicht Jesus, wenn er sich da sowieso nicht komplett dran halten würde und sein eigenes Ding macht. Aber erstmal ist die Frage, Jesus feiert ja kein Abendmahl, Jesus feiert ein Passamahl. Was ist das eigentlich? Das erste Passa wurde eingesetzt zwischen der Ankündigung und der Vollstreckung der letzten, der zehnten Plage, als Israel noch in Ägypten war. Mit diesem Fest wurde gefeiert, dass für das Volk Israel die Sklaverei in Ägypten jetzt endlich ein Ende hat, dass sie befreit werden. 9 Plagen lang hat der Pharao mit ihnen gespielt und gesagt, ja, ihr dürft, nein, ihr dürft nicht, auf gar keinen Fall, ja, nur die Männer, nein, ohne Frauen und Kinder und ohne eure Nutztiere. Es war ein Spiel, was unter dem vor allem sein eigenes Volk gelitten hat. Aber als er dann in dieser Nacht seinen eigenen erstgeborenen Sohn verliert, so wie jede andere ägyptische Familie in dem Land, da konnte auch er nicht mehr. Da musste er sie ziehen lassen. Bei den Israeliten ist niemand gestorben, denn das Lamm, das sie für dieses Fest geschlachtet haben, davon haben sie an den Türpfosten Blut gestrichen, auch an den Querbalken. Und das war für Gott das Zeichen, dass er an diesem Haus vorbeizieht und diese Familien übergeht und dort nicht den Erstgeborenen tötet. Das ist das erste Passa. Von da aus führt Gott Israel zum Berg Sinai. Er schließt dort einen Bund mit ihnen und sagt, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott und ich möchte in Zukunft mitten unter euch sein. Ich möchte mit euch unterwegs sein und ich möchte euch in ein eigenes Land führen, was er dann auf vielen Umwegen, an denen hauptsächlich Israel selbst dran schuld ist, dann auch letzten Endes tut. Das erste Passa hat also nicht nur was mit der Befreiung aus der Sklaverei zu tun, sondern auch damit, dass Gott ein eigenes, ein neues Volk schafft, das Volk Israel, indem er zum Zeichen für alle anderen Völker gegenwärtig sein will, die er zum Vorbild für andere machen will. Es sind also diese beiden Dinge. Aber es ist noch mehr. Die Passafeier symbolisiert auch noch etwas anderes. Es ist nämlich gar nicht so leicht, aus einem Sklaven unter Pharao einen freien Menschen zu machen. Was es braucht, ist Sühne. Das Passalamm ist gestorben anstelle der Erstgeborenen in Israel. Es hat deren Platz übernommen. Jede Familie musste ein Passalamm schlachten anstelle ihres Erstgeborenen. Das Lamm ist für den Sohn gestorben. Es hat für ihn gesühnt. Es war das Lösegeld, mit dem sie sich quasi freigekauft haben von dieser furchtbaren letzten Plage von Gott. Es hat sie aber auch gereinigt. Dieses Passalamm war geheiligt, weil Gott es so bestimmt hat, wenn sie sich an die Vorgaben hielten zumindest. Und indem sie dieses Passalamm gegessen hatten, wurden sie nicht nur freigekauft, sie selbst wurden geheiligt. Gott hat sie als heilig angesehen, weil sie das Passalamm gegessen haben. Es hat sie gereinigt von ihren Sünden. Ist ja nicht so, dass sie sündlos waren, die Israeliten. Es hat sie von aller Unreinheit gereinigt. Wir sollten uns diese Elemente merken. Das erste Passa, Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, Begründung von Gottes Volk, Sühne und Heiligung für das Volk. Denn diese Elemente tauchen auch alle wieder auf bei dem, was Jesus tut, wenn er das letzte Passa, sein letztes Passa feiert. Dieses letzte Passa ist für Jesus eine hochemotionale Sache. Ich glaube, diese Worte, ich habe mich danach gesehnt, die treffen nur ansatzweise, was Jesus alles gefühlt haben muss an diesem Abend. Wohl wissend, was kommt, dass dies die letzte Gelegenheit ist, so mit seinen Jüngern zu feiern. Er wusste, es kommt was Gutes danach, aber trotzdem, es war für ihn eine hochemotionale Sache. Aber Jesus schaut bei diesem Passa nicht nur in die Vergangenheit, welche Bedeutung das Passa hat, und welche Bedeutung es für ihn jetzt hat. Er schaut auch jetzt schon in die Zukunft und sagt, es wird wieder eine Zeit kommen, wo ich das mit euch feiern werde. Nämlich dann, wenn Gottes Herrschaft vollständig angebrochen ist. Ich bin mir sicher, die Jünger haben das mal wieder komplett falsch verstanden, weil sie dachten, jawohl, jetzt tritt er endlich seine Herrschaft an. Morgen ist es soweit, er wird der König und wir werden seine Unterkönige. Ja, es kam etwas anders, als sie dachten, aber das kennen wir ja schon von den Jüngern. Jesus möchte den Jüngern bei diesem Passamahl, bei diesem letzten Mahl verdeutlichen, was er in den nächsten Tagen tun wird und welche Bedeutung das eigentlich hat. Er weiß, dass sie das jetzt nicht verstehen werden, aber es ist seine Hoffnung, dass sie es im Nachhinein verstehen, und so ist es ja dann auch tatsächlich passiert. Und deswegen verändert Jesus den Ablauf und auch die Einsetzungsworte des Passamahls. Es gab eine Stelle während des Passamahls, wo der Sohn den Gastgeber, den Vater fragt, was ist denn Passa? Und dann erklärt der Vater die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Jesus wandelt das ab. Und er erklärt, dass das Brot und der Wein nicht für den Auszug aus Ägypten stehen, sondern für seinen Tod. Für seinen gewaltsamen Tod. Er spricht von Blut, das fließt, von einem Leib, der gebrochen wird. Es weist darauf hin, dass es kein schöner, einfacher, natürlicher Tod sein wird. Letzten Endes macht Jesus ihnen klar, dass er heute den Platz des Passahlamms von damals einnimmt. Er ist derjenige, der für sie stirbt, an ihrer Stelle. Und das ist die ganze Ironie. Die Jünger feiern ein Fest, in dem ihr Volk befreit wurde. Und diese Befreiung passiert, indem ihr Meister dem Volk übergeben wird. Ich bin mir sicher, auch das haben sie nicht verstanden. Zumindest damals. Aber damit nicht genug. Jesus spricht von einem neuen Bund. Ich habe ja eben erzählt, das Passa hat einen Bund ausgelöst, mit dem Gott sein Volk bestimmt hat. Aber Jesus spielt damit an, was Gott durch den Propheten Jeremia so circa 600 Jahre vorher prophezeit, vorausgesagt hat, dass er einen neuen Bund schließen wird. Es wird einen neuen Exodus geben, einen neuen Auszug, nicht aus Ägypten, sondern aus der Gefangenschaft unter der Sünde. Und damit, mit diesem neuen Bund, wird das selbstlose Opfer von Jesus eine Sühne für alle Menschen, für seine Jünger damals, für das Volk damals, für uns heute. Und indem wir Jesus als unser Passahlamm annehmen, wissen wir, jemand ist an unserer Stelle gestorben und wir sind durch sein Opfer gereinigt und geheiligt. Einmal, wenn wir es annehmen, und immer wieder. Das letzte Passa von Jesus hat also genau die gleichen Elemente. Befreiung aus der Sklaverei, nicht aus Ägypten, sondern aus der Sünde. Er begründet ein neues Volk Gottes, ich glaube, das habe ich gerade eben geschlabbert, in dem die Jünger die neuen Leiter sein werden. Ein Volk Gottes 2.0 habe ich das mal genannt. Und er hat für alle Menschen gesühnt und durch sein Opfer wird er sie auch heiligen. Wie ist das, wenn wir Abendmahl feiern? Haben wir da auch die gleichen Elemente? Was machen wir, wenn wir das hier gleich nehmen? Paulus hat im ersten Korintherbrief, benutzt er drei Begriffe, die sehr interessant sind. Er sagt, wir erinnern uns, wir denken daran zurück, was Jesus getan hat bei seinem letzten Passa, bei dem, ich sag mal, ersten Abendmahl. Und ja, es ist auch für uns eine Befreiung aus der Sklaverei, wie die Jünger damals, aus der Sünde. Jesus befreit uns davon, von unserer sklavischen Abhängigkeit, von einem Lebensstil, der sich immer gegen Gott und gegen andere richtet. Wir können oft gar nicht anders. Und Jesus befreit uns daraus. Wenn ihr also gleich hier zum Abendmahl kommt, dann hoffe ich, seid ihr einerseits traurig darüber, über eure Fehler und über euer Versagen, was nicht nur in der Vergangenheit liegt. Ich würde mal behaupten, es ist ganz aktuell, es war gestern oder vielleicht sogar heute Morgen euer Versagen und eure Fehler. Aber ihr kommt hier hin, traurig darüber, einerseits, andererseits voller Freude und Dankbarkeit, weil ihr wisst, da ist eure Sühnung. Da ist jemand für euch gestorben und möchte euch auch heute noch mal reinigen und heilig machen. Wir erinnern uns daran, dass tatsächlich Gott ein neues Volk geschaffen hat. Also neu in Anführungsstrichen, ich will da jetzt keine theologische Diskussion entfachen. Aber dieses neue Volk hat nicht mehr, bestimmt sich nicht mehr aus Genetik und Rasse und Herkunft, sondern alleine aus dem Glauben daran, was Jesus getan hat. Oder dem Glauben an ihn, sag ich es mal. Ich empfange Gottes Vergebung zwar immer als Einzelperson, Gott vergibt mir alleine, aber ich bin trotzdem Teil eines Kollektivs, die alle genau das Gleiche erfahren haben und erlebt haben. Und auch wenn mir die lange und komplizierte Geschichte von diesem Volk, von diesem Kollektiv nicht gefällt, ich gehöre dazu, ob ich will oder ob ich nicht will. Ich bin Teil einer Gemeinschaft. Jesus rettet Einzelpersonen, um eine neue Gemeinschaft zu formen. Und auch durch das Opfer von Jesus am Kreuz werden wir letzten Endes, so wie die Juden damals, vom Gericht Gottes übergangen. Wir werden übersprungen. So wie damals der Geist, der die Erstgeborenen getötet hat, das Blut an den Türpfosten sah, so wird bei uns später beim letzten Gericht das Blut Jesu bei uns sichtbar sein und Gott wird uns übergehen beim Gericht. Er wird uns nicht für das richten, was wir eigentlich verdient hätten. Wenn wir zum Abendmahl gehen, erinnern wir uns aber nicht nur, wir predigen. Das ist eine gelebte Predigt, wenn ihr nach vorne geht und den Wein und das Brot nehmt oder den Saft und das Brot. Ihr predigt euch selbst und anderen, dass ihr das glaubt. Ihr predigt, dass Jesus für euch gestorben ist, für diese Menschen, dass er das Passahlamm, das Sühneopfer ist, für euch und für andere. Insofern, wer heute Lust hat zu predigen, kommt beim Abendmahl gleich bitte nach vorne. Und wir schauen wie Jesus auch nicht nur zurück, was Jesus getan hat, auch wir schauen nach vorne, wenn wir das feiern. Wir schauen in die Zukunft und wissen, da kommt noch was, da kommt noch mehr. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wir warten darauf, dass viele, was Jesus angefangen und angekündigt hat, vollständig realisiert wird. Und dass es dann ein Abendmahl, ein Festmahl geben wird, das wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Ein großes Hochzeitsmahl des Lammes. Wie das praktisch und organisatorisch aussieht, ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir das hier nehmen, freuen wir uns schon darauf und wissen, da wartet noch etwas viel Besseres auf uns. Wir wollen uns jetzt nochmal beim nächsten Lied Zeit nehmen und wollen nochmal sacken lassen, was dieses Abendmahl eigentlich in Verbindung mit dem Passa bedeutet, was Jesus da getan hat. Und wir wollen das in dem nächsten Lied, in dem Lied Exodus, einfach auch selbst nochmal verkündigen und predigen und laut singen. Harmonisches Mahl. Wer den Text mitgelesen hat, wird gesehen haben, saßen Verräter mit am Tisch. Es gab heftige Diskussionen, es gab Streit, es gab Unterstellungen. Alles bei diesem denkwürdigen Moment. Das ist wie, wenn beim Weihnachtsessen die Bombe platzt und alle nur noch über eine Sache diskutieren und nicht mehr an Weihnachten denken. Da saß Judas, der Verräter, hat mit Jesus gegessen und er wusste, gleich liefere ich ihn aus. Jesus wusste es auch. Da sitzt Petrus, der wie alle Jünger denkt, er hält jede Anfechtung aus. Und Jesus wusste, nein, hält er nicht aus. Und da sind die anderen Jünger. Petrus tut mir ein bisschen leid. Wir stellen ihn immer als den Verräter heraus. Aber eigentlich haben in der Nacht alle Jesus verraten. Alle sind geflohen. Petrus war eigentlich nur der Prominenteste davon. Alle haben Jesus verraten. Und würden wir das vielleicht verfassen, würden wir das ein bisschen beschönigen. Aber Lukas macht das nicht, weil ich glaube, er möchte uns klar machen, dass die Teilnahme am Abendmahl ist keine Garantie dafür, dass du nicht untreu wirst gegenüber Gott, dass du ihn nicht mal verrätst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selbst prüfen vor dem Mahl. Wenn du wie Judas Zweifel hast, wer Jesus überhaupt ist, ob er der Messias ist und was er getan hat, dann rate ich dir, nimm das Abendmahl nicht, denn du schadest dir damit nur selbst, du tust dir nichts Gutes. Wenn du wie Petrus und die Jünger jemand bist, der nicht immer treu war gegenüber Gott, der eine Zeit lang ihn vielleicht sogar verlassen oder geleugnet hat, dann lade ich dich ein, nimm dieses Mahl und bekenne es, dass du Vergebung brauchst und du wirst hier Vergebung und eine zweite Chance empfangen, so wie Petrus und die Jünger das auch empfangen haben. Letzte Worte haben oft eine besondere Bedeutung, weil in ihnen das Wichtigste gesagt wird. Und auch Jesus gibt seinen Jüngern nach dem Mahl noch ein paar letzte Anweisungen. Ich möchte nicht auf alle eingehen. Das eine ist, seid bereit, einander zu dienen. Das ist das eine. Das andere ist, seid bereit zu leiden. Es kommen jetzt für die Jünger eine Zeit, wo sie sich selbst aufgeben müssen. Das gilt für uns genauso. Und das dritte ist, liebt einander. Liebt einander genauso, wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Beim Abendmahl erinnern wir uns daran, wie sehr Jesus uns geliebt hat, wie sehr er mich geliebt hat. Wie er das Leiden auf sich genommen hat, für mich, für dich. Wie er all die Schmerzen und die falschen Anschuldigungen ertragen hat, für mich und für dich. Wie er all das Unverständnis und Unvermögen der Jünger wirklich erduldet hat, für mich und für dich. Wie er trotz aller Anfeindungen und auch Versuchungen gehorsam geblieben ist bis zum Schluss. Für mich und für dich. Wer bin ich also, wenn ich dieses Mal in Überheblichkeit zu mir nehme, statt in absoluter, tiefster Demut? Wer bin ich, wenn ich über mich besser denke als über andere? Wer bin ich, wenn ich Jesus von ganzem Herzen lieben will, aber nicht unbedingt meinen Nächsten? Wer bin ich, wenn ich seine Schmerzen nehme als Heilung für meine, aber ich bin nicht bereit, mit jemand anderem mitzuleiden, ihn mitzutragen? Wer bin ich, wenn ich Gottes Geduld Tag für Tag aufs Neue strapaziere und in Anspruch nehme und ich selbst habe keine Geduld mit meinen Mitmenschen? Wer bin ich, wenn Jesus seine Jünger trotz all ihrer Fehler, trotz allem Unverständnis geliebt hat bis zum Ende? Und ich meine Geschwister in Jesus ihren Fehlern vorhalte und sie für ihre Schwächen verurteile und schlecht über sie rede. Wer bin ich, wenn ich das tue? Wer bist du, wenn du das tust? Auch wir sind alle Verräter, wenn wir zu diesem Tisch kommen. Darum prüf dich. Mit wem musst du vielleicht etwas klären, was dich selbst verletzt hat? Bei wem musst du dich vielleicht entschuldigen, weil du ihn verletzt hast oder schlecht über ihn geredet hast? Denk nach und klär das jetzt. Nicht erst später. Jetzt. Es ist völlig egal, ob wir das sehen und mitkriegen. Wir sind nicht das entscheidende Publikum. Gott sieht es und Gott freut sich daran, wenn du es jetzt noch klärst. Und dann, wenn ihr das getan habt, dann kommt an diesen Tisch. Nicht nur als Menschen, die wissen, sie sind von Gott geliebt, sondern auch als Menschen, die sich einander lieben. Wir haben alle einen Retter, der für alle gestorben ist. Wir essen ein Brot, das für alle ist. Wir trinken aus, nicht einem Kelch, aber symbolisch aus einem Kelch, der auch für alle gilt. Wir sind alle ein Leib, keine Einzelpersonen. Wir alle zusammen mit jedem hier drin. Wir sind ein Leib und das wollen wir jetzt feiern. Lasst uns zusammen noch ein Gebet sprechen. Ich habe was vorformuliert, mach dir die Folie. Wer will, kann das gerne laut mitbeten. Einfach um nochmal vor dem Abendmahl das vor Gott zu bringen. Allmächtiger Gott und liebender Vater, alle unsere Herzen sind offen für dich. Du kennst alle unsere Gedanken über dich, über uns selbst und über andere. Du kennst alle unsere Absichten, was wir lieben, was wir hassen, was wir begehren, was wir vermeiden, wo wir gleichgültig sind. Dir ist wirklich kein Geheimnis verborgen. Wir bekennen, dass wir gegen dich und gegen andere gesündigt haben, in Gedanken, Worten und Werken. Durch das, was wir getan haben, und durch das, was wir unterlassen haben. Wir haben dich nicht von ganzem Herzen geliebt. Und wir haben unseren Nächsten nicht wie uns selbst geliebt. Wir bekennen unsere Schuld. Um Jesu Christi willen sei uns gnädig und vergib uns unsere Schuld. Durch das Wirken deines Heiligen Geistes hilf uns, deinen Willen voller Freude zu erfüllen und auf deinem Weg zu bleiben.
Hilf uns, dich und unseren Nächsten vollkommen zu lieben. Hilf uns, deinen heiligen Namen in Einheit zu verherrlichen und dir miteinander alle Ehre zu geben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. Amen.